Tachles Podcast.
Hannes Stein ist deutsch-amerikanischer Journalist, lebt seit Jahren in den USA. Heute und in den nächsten Wochen wollen wir mehrfach über die amerikanischen Wahlen sprechen und der Weg, der dahin führt, und auch zurückblicken, was alles geschehen ist in einer Geschichte, die doch etwas überraschend ist, unerwartet ist und immer wieder neue Wendungen annimmt. Und bevor wir zu den Wahlen, zum Wahlkampf kommen, Hannes Stein, die Frage: Was ist eigentlich das größte Missverständnis, wenn Europäer auf die USA und speziell jetzt diese USA-Wahlen blicken?
Ich glaube, das größte Missverständnis ist, wenn sie glauben, die Demokraten oder die Republikaner seien eine Partei im europäischen Sinne. Also die Demokraten irgend sowas wie die SPD und die Republikaner irgend sowas wie die CDU oder rechts davon. Das sind, glaube ich, beides Missverständnisse. Richtig wäre zu sagen, dass die Demokraten eine Koalition sind. Würden die Demokraten reichen von der CDU bis zur Linkspartei? Die Republikaner sind inzwischen ein Personenkult, eingeschworen auf eine Person, Donald Trump, und sind mit einer europäischen konservativen Partei wie der CDU überhaupt nicht mehr zu vergleichen.
Und da sind wir schon mitten im Thema. Ist das ein Personenkult oder hat Trump die republikanische Partei einfach gekidnappt und die kommen von ihm nicht mehr los?
Ja, ein Kidnapper kommt von außen. Also es ist ganz klar, dass Donald Trump die republikanische Partei übernommen hat. Ja, das glaube ich, kann man deutlich sagen. Und dass die heutige republikanische Partei mit der republikanischen Partei von schon 2015 nichts mehr zu tun hat, ganz zu schweigen von der republikanischen Partei in der 80er Jahre. Aber es kam doch nicht nur von außen, sondern man kann es mehr so beschreiben wie, bei den Republikanern ist jedenfalls das rezessive Gehen zum vordergründigen Gehen geworden. Das heißt, Gruppen in der Partei, die es früher gab, denken wir an jemanden wie Pat Buchanan, also der immer isolationistisch war, immer einwandererfeindlich war, zumindest partiell auch rassistisch war, der Neigungen hatte zum europäischen Faschismus. Das war eine Randerscheinung in der Republikanischen Partei und die sind mittlerweile der Mainstream.
Jetzt wollen wir vielleicht zuerst einfach nochmals über dieses Phänomen Trump und Trump selbst sprechen. Wir kennen seine erste Legislatur, wir kennen ihn, wie er sich gewandelt hat. Wir haben ihn jetzt erlebt, wie er in den letzten Monaten eigentlich einen Wahlkampf auf Biden zugeschnitten hat, wie er dann einem Attentatsversuch zum Opfer gefallen ist, wie dann Kamala Harris gekommen ist und er bis heute überfordert scheint. Und diesen Trump wollen wir mal versuchen zu verstehen. Welchen Trump sehen Sie im Moment und wer ist der überhaupt?
Ich glaube, man muss über Pathologie sprechen, wenn man über Trump spricht. Das ist so ein Tabuthema, aber inzwischen, glaube ich, darf man darüber sprechen. Trump ist ein bösartiger Narzisst. Das sage ich nicht so aus der Lameng, sondern ich habe mich mit Psychiatern darüber unterhalten. Narzissten sind Leute, die, das sind nicht etwa übersteigerte Egomanen, sondern beinahe im Gegenteil. Narzissten sind Leute, die innerlich ganz, ganz klein und schwach sind und die deswegen dauernd Bestätigung von außen brauchen, Bewunderung. Also wie ein Junkie sein Heroin, so braucht der Narzisst die Bewunderung von außen, sonst kippt er um. Und wenn ihm diese Bewunderung verweigert wird, dann reagiert der Narzisst mit Aggression. Und der bösartige Narzisst ist jemand, der dann auch noch komplett empathielos ist, als Krankheitsbild. Also der bösartige Narzisst ist nicht fähig, mit irgendjemandem Mitleid zu empfinden. So, das ist Trump und das war er schon immer. Das war er vor 40 Jahren, das war er vor 30 Jahren und das war er vor 10 Jahren. Was nun noch hinzukommt, ist eine, glaube ich, immer deutlichere Altersdemenz. Also wenn man Trumps letzte Auftritte sieht in diesen Rallies, dann ist es ja zum Teil unmöglich geworden, ihm zu folgen. Das sind ja völlig irrsinnige Assoziationen, die aus ihm heraus sprudeln. Und er ist der sichtbare Repräsentant dieser neuen republikanischen Partei.
Von Europa blicken wir auf eine der wichtigsten, stärksten Demokratien der Welt und fragen uns immer wieder, wo setzt denn die Demokratie, dieses Check and Balances, was wir immer wieder hören von USA, einem solchen pathologischen Führer in Anführungszeichen die Grenzen und weshalb hat er so eine große Anhängerschaft?
In der ersten Legislaturperiode von Trump haben zwei Kontrollinstanzen noch sehr gut funktioniert, nämlich die Gerichte und der Journalismus. Zumindest die eine dieser Kontrollinstanzen fällt jetzt aus, da der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten ja festgestellt hat, vor nicht allzu langer Zeit, dass der amerikanische Präsident in seiner Amtsfunktion das Recht brechen darf. Das ist im Wortsinne unerhört, also das gab es nicht bisher, diese Idee. Im Gegenteil würde ich sagen, die Gründerväter der amerikanischen Republik haben alles getan, damit der amerikanische Präsident kein Monarch ist, damit er nicht über dem Recht steht. Übrigens standen auch Monarchen nicht über dem Recht. Also es ist noch radikaler als Monarchie. Also diese Kontrollinstanz fällt aus. Donald Trump, das hat der oberste Gerichtshof festgestellt, darf das Recht brechen. Er dürfte theoretisch die Navy SEALs losschicken als Präsident, um einen politischen Gegner umzubringen. Und das wäre in Ordnung, weil er darf das Recht brechen. Also diese Kontrollinstanz der Gerichte, glaube ich, würde in einer zweiten Legislaturperiode von Trump ausfallen. Man kann Trump-Gegner danach befragen und sie wählen es entweder weg oder sie sagen, das hört man auch, America needs a dictator. Eine der Sachen, die diese neue republikanische Partei unter Trump kennzeichnen, ist übrigens ein großes Interesse an Diktatoren, zum Beispiel an Orban. Orban ist immer mehr ein positiver Bezugspunkt für die heutige republikanische Partei. Denken wir nur an Tucker Carlson. Tucker Carlson. Tucker Carlson hat seine Show, als er noch bei Fox war, mehrere Wochen lang aus Budapest übertragen. Inklusive ein riesiges Interview mit Viktor Orban, wo er also vor ihm auf den Knien lag. Und der zweite Diktator, für den sich die Republikaner immer mehr interessieren, ist Wladimir Putin. Also ungefähr 50% der Republikaner haben laut Umfragen ein positives Bild von Wladimir Putin. Eine knappe Mehrheit, glaube ich, der Republikaner, dafür die Hilfe für die Ukraine einzustellen. Woher das kommt, das ist eine lange, schwierige Frage. Ich fange mal an vielleicht bei evangelikalen Christen. Also das ist die stärkste Basis für Trump. Die gucken nach Russland und sehen in Russland ein Land, wo Homosexualität nicht geduldet wird. Das finden sie schon mal gut. Wo Frauen verprügelt werden dürfen und wieder hinter ihren Platz am Herd zurück müssen. Das finden sie gut. Und dann ist ja Russland auch, das ist nicht so klar im Kopf der meisten Leute, aber es ist ja wahr. Russland ist ja ein multiethnisches Land. Es gibt ja in Russland nicht nur Russen, sondern es gibt dort verschiedene andere Ethnien. Aber es ist vollkommen klar in Russland, dass die Russen die Top Dog sind, dass die Russen bestimmen und die anderen werden toleriert, wenn sie sich nett benehmen und massakriert, wenn sie sich daneben benehmen. Und das ist für die heutige republikanische Partei auch für Amerika ein Modell.
Sie haben vorhin dieses diktatorische Element erwähnt und wenn wir da noch kurz verweilen, in Europa ist man ja immer wieder schockiert, was man da sieht aus den USA in Bezug auf Extremismus, auch Rechtsextremismus, Neonazismus, ganze Nazidörfer und diese Referenzen an die deutsche Nazi-Diktatur. Das sind sicher Ausnahmeerscheinungen und vielleicht überhöhte Wahrnehmungen, wenn man es dann in Bildern sieht. Und dennoch ist man überrascht, dass das so extrem sein kann in Amerika, viel extremer als in Europa, was sicher auch mit dem Freedom of Speech und so weiter zu tun hat. Aber wie muss man das einordnen? Und ist das so eine Bewegung, die auch innerhalb der Trumpschen Logik immer wieder stärker wird? Eine Bewegung, die dann auch im Umfeld des 6. Januar nochmals eine ganz andere Bedeutung bekommen hat?
Zwei Sachen kann man dazu vielleicht sich vor Augen halten. Das eine ist, es gibt in den Vereinigten Staaten einen ganz starken Gegensatz zwischen Stadt und Land. Viel brutaler als in Europa, was einfach mit der Geografie zu tun hat. Also eine kleine Anekdote. Ich war mal kurz nachdem ich in dieses Land kam, 2008, auf der Fasanenjagd in South Dakota. Alle Tierfreunde können völlig sicher sein, also Fasane waren in meiner Gegenwart vollkommen sicher. Ich bin ein herrlich schlechter Schütze. Aber wir waren dort eben wirklich im ländlichsten South Dakota. Und ich habe dort verstanden, bevor man einen Führerschein hat dort, ist man abgeschnitten vom städtischen Leben auf eine Weise, wie man das auf dem Land in Europa eigentlich nirgendwo ist. Denn es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr, es gibt keine Busse. Und solange man nicht Auto fahren kann, ist die nächste Stadt ist eben 6 Autostunden entfernt. Also das heißt, das ist eine riesige Differenz zwischen Stadt und Land. Und die Republikanische Partei ist ganz klar eine ländliche Partei. Also in keiner amerikanischen Stadt von mehr als 100.000 Einwohnern findet man eine starke Präsenz von Republikanern. Das war wirklich auch nicht immer so, aber das ist heute so. Also es gilt nicht nur für New York City, sondern es gilt auch für jede texanische Stadt. In texanische Städte, Austin, Texas ist eine von Demokraten regierte Stadt. Aber gehen Sie aus Austin, Texas raus und Sie sind unter Trump-Anhängern.
Also vergleichbar wie CSU und Bayern. München ist eine SP-Stadt und das Ländliche ist die CSU.
Wenn man sich vorstellen kann, dass die nächste Stadt außerhalb von München 6 Autostunden entfernt ist. Also man muss es sich eben noch extremer vorstellen. Das ist eine Sache. Das heißt, das ist ein ganz eigenes Biotop. Und das andere ist, wenn man in die amerikanische Geschichte zurückschaut, wir haben natürlich in diesem Land eine große Geschichte mit politischer Gewalt. Politische Gewalt hat in diesem Land mal zu einem Bürgerkrieg mit 750.000 Toten geführt. Wenn Europäer über Amerika nachdenken und dann reden sie immer über das große amerikanische Trauma und dann meinen sie immer Vietnam. Vietnam war gar nichts im Vergleich zu dem Bürgerkrieg. In Vietnam sind, ich weiß es jetzt nicht genau auswendig, aber ich glaube zwischen 50.000 und 60.000 Leute gestorben. Im amerikanischen Bürgerkrieg 750.000. In diesem Bürgerkrieg ging es darum, dass eine Minderheit von weißen Amerikanern das Mehrheitsvotum nicht anerkennen wollte und darauf beharrte, dass Sklaverei völlig in Ordnung ist und dass jeder, der die Sklaverei abschaffen will, ein Feind und Verbrecher ist, den man erschießen muss. Klingt ein bisschen vertraut, nicht wahr?
Aber das heißt natürlich mit der Referenz an die Geschichte, wenn man heute 2024 diese Partei verstehen möchte und ja verfolgt hat in den letzten 20, 30 Jahren, wie sie sich verändert hat, wenn wir schon nur Reagan nehmen als Vergleichsparameter und Trump heute, das sind ja Welten, was da passiert ist.
Es gibt ein wunderbares Video von Ronald Reagan und George Herbert Walker Bush, also der ältere Bush, im Wahlkampf. Die waren aber noch nicht gewählt, sie waren im Wahlkampf. Und sie sind unterwegs, glaube ich, in Texas. Ich habe es aber vergessen. Vielleicht war es auch New Mexico, also einer dieser südwestlichen Bundesstaaten. Und da tritt ein junger Mann auf und sagt, wie sie es finden, dass Kinder von illegalen Einwanderern, also von Mexikanern, die über die Grenze kommen, dass deren Kinder in öffentliche Schulen gehen dürfen und dass diese Kinder auf Kosten des amerikanischen Steuerzahlers ausgebildet werden. Und dann sagt George Herbert Walker Bush, ja, das Problem sei doch überhaupt, dass diese Einwanderer illegal sind und man müsste die auf der Stelle legalisieren und dass diese Kinder eine Schulbildung kriegen, sei doch großartig. Und Reagan sagt dann, das sind wunderbare Leute, diese Einwanderer, und die stehen für amerikanische Familienwerte und wir müssen ein gutes Verhältnis schaffen zu unserem südlichen Nachbarn Mexiko, schon um zu verhindern, dass die Kommunisten werden. Und es ist also eine Antwort voller Wärme und Herzlichkeit gegenüber mexikanischen Einwanderern. Mit dieser Haltung würden die heute in keiner republikanischen Ortsgruppe zu irgendeiner höheren Funktion gewählt werden.
Wenn wir jetzt auf die Demokratische Partei blicken, da hat es ja auch unter Biden immer wieder geheißen, die hätte sich stark extremisiert nach links. Es gibt einen radikalen linken Flügel, der vielleicht aus europäischer Sicht gar nicht so radikal ist wie aus amerikanischer Sicht. Man sagt immer, das seien dann Kommunisten oder Sozialisten, was auch immer. Wie würden Sie die Entwicklung der Demokratischen Partei beurteilen in den letzten Jahren?
Die Demokratische Partei heute ist eine Parteienkoalition, die von der Linkspartei bis zur CDU reicht. Also unser Bürgermeister hier in New York, Eric Adams, wäre in Deutschland vielleicht bei der CDU oder CSU. Also vielleicht die Hautfarbe stimmt nicht ganz, aber auch das stimmt ja nicht mehr. Entschuldigung, das ist gemein von mir. Nein, nein, also der wäre ein, das könnte ein guter christdemokratischer Politiker sein. Aber es gibt eben den linken Flügel und ich glaube, man muss es zuspitzen. Es gibt sozusagen den Hamas-Fanclub innerhalb der Demokratischen Partei, der allerdings mittlerweile sehr geschmolzen ist. Also es ist eigentlich mittlerweile fast nur noch Rashida Tlaib übrig, die eine palästinensische Amerikanerin, die ziemlich ungefilterte Hamas-Propaganda verbreitet. Allerdings ist es bei den Demokraten, also das waren die Leute, die gehörten zu dem sogenannten Squad, ne? Alexandria Ocasio-Cortez, die immer noch da ist, die sich aber entradikalisiert langsam, wenn man genau hinguckt. Und dann gab es eben noch drei andere Frauen, die wirkliche Sympathien hatten für die Hamas. Aber die sind mittlerweile in Vorwahlen schwerstens angegriffen worden. Ich kann es aus meiner unmittelbaren Umgebung erzählen. Also ich wohne in einem Stadtteil von New York, der heißt Riverdale. Und nördlich von uns ist Westchester County. Und der Wahlbezirk genau über uns, das war ein Abgeordneter namens Jamal Bowman. Und Jamal Bowman war ein Sympathisant der Hamas. Und der ist inzwischen abgelöst worden durch einen anderen Kandidaten, der starke Unterstützung hatte von AIPAC. Das heißt, die Demokratische Partei wird nie eine glückliche Familie sein. Da werden immer Leute miteinander sein, die einander nicht riechen können. Aber ich sehe nicht, dass der linke Parteiflügel die Demokratische Partei gekapert hätte. Ich sehe, also um es mal ein Vergleichsmodell zu haben, die Labour Party in Großbritannien. Nicht? Die ist unter Jeremy Corbyn von linksradikalen Antisemiten übernommen worden. Und das passiert bei den Demokraten aus verschiedenen Gründen nicht. Unter anderem, weil es einfach eine zu große Partei ist.
Und jetzt ist die neue Spitzenkandidatin, Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Die Vorgeschichte kennen wir. Wenn wir aber versuchen wollen, sie einzuordnen, wo sie politisch steht, man sieht ja noch wenig Programm und so weiter. Wie würden Sie das verorten und natürlich dann auch in Bezug auf die beiden Kriege in Ukraine und Nahost?
Kamala Harris hat 2019 erfolglos versucht, zur Spitzenkandidatin der Demokratischen Partei zu werden. Und was ihr damals das Genick gebrochen hat, war der Widerstand der Partei Link. Genauer gesagt lautete der Slogan, der Kamala Harris zu Fall brachte, Kamala is a cop. Kamala ist eine Polizistin oder ein Bulle, sagt man auf Deutsch. Kamala ist ein Bulle. Warum? Na, weil Kamala Harris Staatsanwältin von San Francisco war und weil sie als Staatsanwältin ziemlich hart vorgegangen ist gegen organisiertes Verbrechen vor allem. Und das war für, also die Hauptleute, die gegen sie aufgetreten sind damals, waren Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Bernie Sanders ist vielleicht auch in Deutschland bekannt, der sozialistische Senator aus Vermont, ein Unabhängiger, der aber mit den Demokraten zusammenarbeitet. Und ihre Antwort darauf war, dass sie rumgeeiert ist, und zwar eierte sie nach links. Also sie versuchte, sich linker zu geben 2019, als sie eigentlich ist. Das war unecht und sowas merken die Leute ja. Und das hat ihr, glaube ich, letztlich das Genick gebrochen, sodass sie nicht durchkam. Aber dann hatte Joe Biden die Idee, eben sie zur Vizepräsidentin zu machen. Das erwähne ich deswegen, weil es so interessant ist, weil es jetzt so gar keine Rolle mehr spielt. Der Parteitag der Demokraten, ich war dort in Chicago, war ein einziges Lovefest für Kamala, und zwar von allen, auch von Bernie Sanders. Und was sie ihr damals geschadet hat, nämlich dass sie eine Staatsanwältin war, genau das nützt ihr jetzt. Denn das Narrativ, das sie jetzt verbreiten kann, ist, dass sie sagt, ich bin Staatsanwältin und der Kandidat der Gegenseite ist ein verurteilter Verbrecher. Was übrigens buchstäblich stimmt. Donald Trump ist ja hier in New York wegen 34 Dingen schuldig gesprochen worden von 12 Geschworenen. Und wir warten jetzt nur noch auf die Verkündung des Strafmaßes. Die zweite Frage war, was ihre Außenpolitik betrifft. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen bedeutenden Unterschied zu Joe Biden geben wird. Weder im Hinblick auf den Nahen Osten noch im Hinblick auf die Ukraine. Ich glaube, dass Kamala Harris wie Joe Biden die Ukraine unterstützen wird. Ich glaube, dass sie wie Joe Biden Israel unterstützen und gleichzeitig die dortige rechtsradikale Regierung kritisieren wird. Ich glaube nicht, dass sich da jetzt wahnsinnig etwas ändert. Es sei denn, es passiert irgendwas Dramatisches. Wenn morgen der Iran Israel massiv angreift, dann befinden die Vereinigten Staaten sich im Krieg an der Seite Israels. Das, glaube ich, kann man sich gar nicht anders vorstellen. Ja, ich meine, ich habe natürlich Hoffnungen. Ich hoffe, dass die Unterstützung für die Ukraine hochgefahren wird unter Kamala Harris. Aber das können wir noch nicht wissen.
Lassen Sie uns auf die jüdischen Wählerinnen und Wähler blicken und vielleicht auch noch einordnen zu Beginn, was überhaupt die Bedeutung dieser Wählerschaft ist im heutigen Amerika. Früher war das ja immer so das Zünglein an der Waage. Und die Frage ist natürlich, ist das heute überhaupt noch so? Es gibt andere, viel stärkere, wichtigere Minoritäten, rein zahlenmäßig. Und wo steht jetzt diese jüdische Wählerschaft im heutigen Wahlkampf?
Also die Juden waren deswegen so wichtig, weil Florida ein Swing State war und weil also viele alte Juden, zum Beispiel meine Schwiegermutter, gehen dann im Alter nach Florida, ne? Das ist, weil es dort schön warm ist und weil man dort ganz gut leben kann. Und die waren zufällig dort in einem Bezirk, der häufig ein Swing District war, und deswegen waren Juden sehr begehrt. man kann denken, dass es bei dieser Wahl jetzt wieder ein Swing State wird. Das bleibt abzuwarten, aber bei den letzten beiden Wahlen war Florida so klar republikanisch, dass diese Bedeutung der Juden abgenommen hat. Wo stehen die Juden politisch? Die Juden standen politisch immer zu mehr als zwei Dritteln auf der Seite der Demokratischen Partei. Es gibt einen alten Witz darüber aus den 50er Jahren, als die episkopalische Kirche, das waren die richtigen WASPs, ja, die Episkopalkirche. Und die waren in den 50er Jahren noch geschlossen republikanisch. Das ist heute längst nicht mehr so. Aber in den 50er Jahren gab es den Witz, Jews vote like Puerto Ricans and earn like Episcopalians. Also mit anderen Worten, Juden wählen wie Leute, die sozial unten stehen, die Puerto Ricaner, aber sie verdienen wie Episcopalians, also sie gehören eben längst schon zur gehobenen Mittelklasse. Denn das Normale war, dass Einwanderer erstmal die Demokraten gewählt haben, weil sie einen Sozialstaat haben wollten, und dann, wenn sie die Leiter nach oben geklettert waren, wählten sie die Republikaner, um weniger Steuern zahlen zu müssen. Und bei Juden war immer auffällig, dass das bei ihnen nicht stimmt. Woher kommt das? Das hat, glaube ich, zwei Gründe im Wesentlichen. Der eine Grund ist Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, der große demokratische Präsident, der von 1933 bis 1945 Amerika regierte, lebt im jüdischen Gedächtnis, also im Gedächtnis der jüdischen Amerikaner und Amerikanerinnen, als der Präsident, der mit dem New Deal vielen Juden auch ein Einkommen gesichert hat, die anders verelendet wären. Und natürlich erlebt im Gedächtnis als der Präsident, der Amerika in den Krieg gegen Hitler geführt hat, obwohl noch 1940 die Mehrheit der Amerikaner gegen einen Kriegseintritt war. Wo man am schönsten diese Anhänglichkeit der jüdischen Amerikanerinnen und Amerikaner an Roosevelt so studieren kann, ist das Werk von Philip Roth. Also Philip Roth war so ein typischer Roosevelt-Demokrat. Also das ist, glaube ich, der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass Juden, denke ich, aufgrund der jüdischen Religion eine soziale Ader haben. Juden denken, jedenfalls viele, dass es einen Sozialstaat geben muss und dass man Arme nicht einfach verelenden lassen darf.
Welche Rolle spielen Sie jetzt im Wahlkampf gerade von Harris spezifisch? Weil sie könnte sich ja jetzt sicher wähnen in Bezug auf diese zwei Drittel. Und dann Trump wiederum, der eine starke jüdische Wählerschaft hat im Umkreis von Abraham Accords, von diesen Kushner-Juden und so weiter. Also merkt man da etwas im Wahlkampf?
Ich glaube, das ist ein komplettes Missverständnis zu glauben, dass Amerikas pro-israelische Haltung besonders viel mit den jüdischen Amerikanern zu tun hat. Das halte ich für einen kompletten Quatsch. Amerika ist deswegen pro-israelisch, weil Israel der einzige demokratische Verbündete in dieser Region ist. Bisher noch, trotz Netanyahu. Israel ist die einzige Demokratie in diesem Nahen Ost. So, Amerika hat nicht so viele demokratische Verbündete auf der Welt. Damit hängt es zusammen und nicht mit ein paar Juden und wie die wählen. Zweitens, es gibt natürlich auch rechte Juden. Warum soll es die nicht geben? Und das sind so ungefähr zwei Gruppen. Das eine sind die Ultrafrommen. Die Ultrafrommen sind, sofern sie überhaupt politisch sind, in ihrer Mehrheit rechts, was auch wieder gar nicht so viel mit Nahem Osten und so zu tun hat, sondern mehr damit, dass sie sich als Weiße empfinden und eher sehen, dass die Schwarzen und Hispanics ihnen unheimlich sind. Was übrigens, ich meine, es gibt natürlich schwarzen Antisemitismus und so weiter, also das ist jetzt nicht komplett plemplem. Über Trump und Juden, das ist noch ein ganz eigenes Thema, wie Trump über Juden denkt. Also ich glaube nicht, dass durch irgendetwas, was Kamala Harris sagt oder was Trump sagt, sich etwas an dem grundsätzlichen Verhältnis ändern wird, was man googeln kann. Nämlich, dass Juden, wenn man sie jetzt mal als Teil der weißen Bevölkerung nimmt, was in Amerika meistens so gilt, dann sind Juden in einem übermäßig hohen Prozentsatz, also für Weiße ungewöhnlich für die Demokraten. Und zwar konstant, mit vielleicht der Ausnahme Reagan. Also Reagan hatte eben ein großes Charisma, das auch hineinwirkte in traditionell demokratische Wählerschaften, aber nicht nur bei Juden. Aber ansonsten gilt so als Grundregel, Juden sind in der Mehrheit ziemlich gefestigte Demokraten, und nichts, was irgendjemand sagt, wird daran, glaube ich, großartig was ändern. Wenn man sich Trumps Reden anhört, wenn er über Juden spricht, dann gibt er ganz viele antisemitische Stereotypen wieder. Also er sagte zum Beispiel mal, wenn du willst, dass jemand dein Geld zählt, dann Typen mit Jarmulkes. Oder er sagt, You guys, also sagte er vor jüdischen Republikanern mal, you guys are running the show und solche Dinge. Ja? Also er glaubt ganz viele dieser antisemitischen Sachen. Er glaubt wirklich, dass Juden die Medien kontrollieren, dass Juden geizig sind, dass Juden nur sich um andere Juden kümmern und kein Herz haben für andere Leute. Das sind ja klassische antisemitische Stereotypen. Und jetzt kommt aber das Interessante. Trump bewundert Juden dafür. Das ist das Geheimnis. Also Trump bewundert Juden für all das, wofür Antisemiten... Also er bewundert Juden für all das, was er glaubt, was sie seien. Und was er glaubt, was Juden seien, das kommt alles aus dem antisemitischen Katalog.
Also eine komplexe Dialektik. Und was bedeutet das dann konkret, wenn es letztlich auch ganz konkret um die Frage geht, um das ein wenig aufzubrechen? Hätte Trump am 7. Oktober gleich reagiert in Bezug auf die militärische Hilfe in Israel und Truppensenden in den Nahen Osten, den Krieg, den Konflikt sofort richtig lesen, wie das die Biden-Administration gemacht hat?
Joe Biden ist objektiv der israelfreundlichste Präsident, den die Vereinigten Staaten je hatten. Das meine ich jetzt auch nicht als Meinungsäußerung, sondern wirklich mit messbaren Dingen. Kein amerikanischer Präsident vor Biden hat Israel während eines Krieges besucht. Ronald Reagan zum Beispiel hat Israel kein einziges Mal besucht. In seinen ganzen 8 Jahren Amtszeit war Ronald Reagan nie in Israel. Kein anderer amerikanischer Präsident hat so viel militärische Unterstützung für Israel geleistet wie Joe Biden. Auch nicht Nixon im Yom Kippur-Krieg, aber Biden übertrifft ihn bei weitem. Also hier glaube ich nicht, dass Trump sich von Biden unterschieden hätte. Wo er sich von Biden unterschieden hätte, ist, Biden hat natürlich hinter den Kulissen mit Netanyahu sehr deutlich gemacht, wofür ihn Grenzen sind. Und was sind die Grenzen? Nun, die Grenzen sind das, was jede amerikanische Regierung vor Trump immer gesagt hat. Jede amerikanische Regierung vor Trump sagt, wir unterstützen nicht den Siedlungsbau, wir unterstützen nicht Pläne zur Vertreibung der Palästinenser, wir unterstützen nicht zielloses Feuern auf Palästinenser. Mit anderen Worten, wir unterstützen nicht die Pläne der rechtesten, nicht mal der rechten, sondern der rechtesten Israelis. Und das, denke ich, wäre natürlich unter Trump anders. Also Trump hätte wahrscheinlich Netanyahu gesagt, macht aus dem Gazastreifen einen Parkplatz. Wahrscheinlich.
Der gleiche Trump war aber auch jener, der eigentlich in seiner Amtszeit kriegerische Handlungen zum Gehen versuchte, den Abzug der US-Armee aus Nahost oder Afghanistan gepusht hat. Und man fragt sich, hätte er effektiv Truppen gesendet, wenn er Präsident gewesen wäre?
Das ist eine interessante Frage. Hätte er Flugzeugträger in der Nähe Israels geparkt? Ja, wahrscheinlich nicht. Die Grundhaltung Trumps in der Außenpolitik ist isolationistisch. Die Grundidee, die Trump-Leute haben in Bezug auf Weltpolitik, ist, ich meine, die haben nie Carl Schmitt gelesen, aber sie ist trotzdem sehr gut zu beschreiben mit den Begriffen von Carl Schmitt, der Nazi-Staatsrechtler Carl Schmitt. Carl Schmitt sagte ja, wir wollen eine Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Das klingt ein bisschen irre. Was gemeint ist, ist aber was ganz Simples. Er sagte, jeder Kontinent, jede Einflusssphäre hat dann eine Großmacht. Diese Großmacht darf dort schalten und walten, wie sie will. Sie kann alles tun, egal. Es gibt kein internationales Recht und diese Großmächte dürfen einander nicht in die Quere kommen. Das heißt, die Russen dürfen mit den Ukrainern machen, was sie wollen und wir kommen ihnen nicht in die Quere. Und wer immer sich im Nahen Osten als Stärkster durchsetzt, darf mit den anderen machen, was sie wollt und niemand anderer kommt ihm in die Quere und wir halten uns raus. Und wir Amerikaner können in unserer eigenen Sphäre tun, was immer uns beliebt und hier darf uns niemand in die Quere kommen, weil wir ja andere auch nicht behelligen. Ich halte für höchst fraglich, dass Trump sagen würde, was Joe Biden gesagt hat, im Falle eines Falles verteidigen wir Taiwan. Halte ich für höchst fragwürdig. Denn Taiwan ist nach dieser Logik Teil der chinesischen Einflusssphäre und die Chinesen dürfen mit Taiwan machen, was sie wollen.
Sie haben vorhin gesagt, man muss Trump pathologisch sehen und so weiter. Aber lassen wir diese Ebene mal weg. Nehmen wir die beiden Kandidaten als gesetzte, gleichwertige, seriöse Kandidatinnen und Kandidaten und fragen uns die wichtigste, typischste und gängigste aller jüdischen Fragen. Was ist gut oder schlecht für die Juden? Wie würden Sie das beantworten?
Gestern Nacht wurde klar, dass die Hamas 6 Geiseln ermordet hat, ehe die Zahal, ehe die israelische Verteidigungsarmee dorthin kommen konnte. Einer der Ermordeten ist ein amerikanischer Jude, ein junger Mann, 23 Jahre alt. Hersh Paulin Goldman. Und seine Eltern sind aufgetreten auf dem Parteitag der Demokraten. Und ich war dort. Und die Reaktion auf dem Parteitag war große Solidarität für diese Eltern. Es war ja noch nicht klar, dass ihr Sohn sterben wird. Er war damals noch am Leben. Tränen, der Ruf, bring them home. Ich weiß nicht, ob die Stimmung bei den Republikanern anders gewesen wäre, vielleicht nicht. Aber man muss sich bei den Republikanern darüber klar sein, dass für sie ein wirklicher Amerikaner nach republikanischer Definition ist ein weißer, männlicher Christ. Ob Juden dann zu den Ehrenchristen ernannt werden oder nicht, darüber gibt es eigentlich auf der amerikanischen Rechten einen richtigen Streit. Also mit Rechte meine ich jetzt nicht Konservative, sondern Rechtsradikale. Müssen Juden sich dann irgendwie doch zu Jesus bekennen? Oder dürfen Juden in einem trumpistischen Amerika, wo nur weiße christliche Männer volle Bürgerrechte haben, dürfen Juden da irgendwie noch Teil? Das finde ich gar nicht klar.
Und das ist eine komplexe Fragestellung, wenn man dann noch die große evangelikale Wählerschaft von Trump hinzunimmt. Eine Wählerschaft, die ja unter Trump republikanisiert wurde in dieser Form, wie wir es heute kennen. Das war ja nicht immer so, dass das Bild der republikanischen Wähler so war, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das war ja früher diverser und offener. Aber unabhängig davon, in diesem Kontext und aufgrund dessen, was Sie beschrieben haben, wie positionieren sich dann die großen jüdischen Verbände und namentlich eben auch die AIPAC, die Israel-Lobby, die ja traditionellerweise mehr republikanisch war als demokratisch, was ja auch eine Kontradiktion wieder zur eigenen Wählerschaft gewesen ist.
Also ich war auf so einer AIPAC-Veranstaltung am Rande des Republikanischen Parteitages und dort sprachen sie alle so über Trump, als sei das eben ein normaler Kandidat, intellektuell völlig in Ordnung, der dann eben bestimmte Politikvorstellungen umsetzt. Also so, als sei das eben nicht ein Mensch, der völlig erratisch ist. Ein Mensch, der im einen Moment den nordkoreanischen Diktator mit atomarem Feuer bedroht und ihn im nächsten Moment als seinen Herzensbruder feiert. Also die rechneten damit, dass Trump natürlich irgendwie ganz gut ist für Israel. Aber das Interessante war, dass sie ein Merkblatt verteilt haben. Wie erkenne ich Antisemitismus? Wo lauter Tropen des Antisemitismus drin standen, lauter antisemitische Klischees, die Trump selbst in der Vergangenheit verwendet hat. Das war also eine interessante kognitive Dissonanz, wie man auf einer Bühne sitzen kann und sagen kann, ja, Trump wäre für uns ganz okay, wenn man gleichzeitig vorher ein Faltblatt verteilt, wo diese ganzen Redewendungen, ne, also zum Beispiel The Globalist Elites, ne, das Minuten von Trump-Anhängern, The Globalist Elites, und das ist natürlich immer nichts anderes als ein Deckname für die Juden, also so wie wurzellose Kosmopoliten unter Stalin, ja, das ist dieselbe Idee. Viele andere jüdische Organisationen äußern sich ja nicht wirklich politisch. AJC äußert sich nicht politisch, das ist auch in Ordnung so, das muss auch so sein.
Das ist das American Jewish Committee.
Aber sagen wir mal, zwischen den Zeilen würde ich schon sehen, dass sie Angst haben vor Trump. Dann natürlich noch eine Frage, wie viele Juden in Amerika sich überhaupt von solchen Organisationen vertreten fühlen. Es gibt nicht die eine Organisation, auf die man deuten kann, wo man sagen kann, die vertreten die jüdische Meinung im Hinblick auf diese amerikanische Wahl. Was man nur sagen kann, sind eben statistische Aussagen. So und so viele von denen tendieren so und so.
Es gibt ja Dinge, die man von Trump erwartet, die er in diesen Tagen nicht erwähnt. Man hätte denken können nach dem Attentatsversuch, dass er viel mehr auf dieses Ereignis immer wieder hinweist. Das ist aber irgendwo in den Hintergrund getreten, schon fast vergessen. Auch seine Nahostvision, Abraham Accords, das, was viele sagen, sei seine größte Leistung gewesen als Präsident, und dann eben sein Schwiegersohn Kushner, den man nicht sieht, von dem man nichts hört, den er nicht erwähnt und die große Unbekannte bleibt. Wie muss man all diese Dinge einordnen und auch die Frage, was aus diesem Kushner in einer Administration Trump wird?
Es war ja kein Attentat. Ein Attentäter hat eine klare politische Vision. Dieser Attentäter war ein verwirrter junger Mann, der nicht eindeutig jetzt Trump umbringen wollte. Er hat offenbar auch die Demokraten, researched, also er hat auch über die Erkundungen eingezogen, und er ist offenbar ein zutiefst verwirrter junger Mann. Das heißt, man kann das nicht oder schwer als politisches Attentat verkaufen. Während des Republikanischen Parteitages spielte es natürlich eine Riesenrolle. Also Trump trat dort auf wie Christus, der aus dem Grabe aufgestanden ist und hatte auch extra sein Ohr bandagiert und dann hatten viele andere auch ihre Ohren bandagiert. Aber es kam, glaube ich, so wenig an in der weiteren Bevölkerung, dass sie das fallen gelassen haben. Außenpolitik ist etwas, was Durchschnittsamerikaner überhaupt nicht interessiert. Insofern interessieren sie auch die Abrams Accords nicht. Insofern ist das auch nicht etwas, womit Trump jetzt groß werben kann. Im Übrigen ist es natürlich so, dass die Abrams Accords nur etwas festgeschrieben haben, was schon vorher als starke Tendenz da war, nämlich Israel als Teil der sunnitisch-arabischen Welt, die zusammengehalten wird von einer gemeinsamen Angst vor dem iranischen Regime. Ein sehr kluger Beobachter schrieb damals über die Abrams Accords, die wurden nicht in Washington geschlossen, sondern in Teheran. Und gemeint war, dass eben diese gemeinsame Angst diese Leute zusammenschweißt. Kushner war in der ersten Regierung Trump so etwas wie der inoffizielle amerikanische Außenminister. Er und seine Frau haben sich völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ich glaube nicht, dass sie Anhänger dessen sind, dass Trump jetzt wieder Präsident werden will. Ich glaube vor allem, dass sie Angst haben. Also es ist ja, Folgendes muss ja klar sein. Wenn Trump diese Wahl verliert, ist sehr wahrscheinlich, dass er ins Gefängnis geht oder zumindest mit einer Fußfessel zu Hausarrest in Mar-a-Lago verurteilt wird. Ich glaube nicht, dass sie damit in Zusammenhang gebracht werden wollen. So groß, glaube ich, ist die Liebe zwischen Schwiegersohn und Schwiegervater. Also so groß, glaube ich, ist die Liebe zwischen Schwiegersohn und Schwiegervater nicht, dass er sagen würde, das trage ich mit ihm gemeinsam. Und die außenpolitischen Ambitionen von Kushner sind, glaube ich, einfach damit erfüllt, dass er von den Saudis 2 Milliarden Dollar bekommen hat. Also entweder Trump gewinnt jetzt, dann glaube ich, gibt es entweder einen Bürgerkrieg oder wir verwandeln uns in eine Diktatur à la Putin oder Orban. Und das, glaube ich, wird dann innerhalb der Familie sich, also wer eben eine riesige Rolle spielt in der Öffentlichkeit, sind Trumps Söhne. Das heißt, ich glaube, der Mantel sozusagen des Trumpismus wird übergehen auf einen seiner Söhne. Oder Trump verliert und in diesem Fall glaube ich, dass die Republikanische Partei entweder sich in etwas ganz anderes verwandeln muss oder sie zerfällt.
Hannes Stein, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.